Ja, es ist soweit. Nach monatelangem Ringen, zahlreichen Rückschlägen tritt der Lissabon-Vertrag an diesem 1. Dezember also in Kraft. Was bedeutet denn dieses Datum? Was bedeutet die Tatsache, dass der Vertrag in Kraft tritt? Ist es denn gelungen, die letzten Zweifler auf Europa einzuschwören?
Also dieses Datum, der 1. Dezember 2009, ist ein ganz wichtiges Datum, da die EU nach 8 Jahren jetzt aufhören kann, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich auf die wirklich inhaltlichen Herausforderungen zu konzentrieren, auf die Finanz- und Wirtschaftskrise, auf den Klimawandel. Die EU hat ja jetzt 8 Jahre lang sich mit den Institutionen beschäftigt. 2 Erweiterungen liegen in dieser Zeit, 2004 um 10 neue Mitgliedstaaten und 2007 dann noch um Bulgarien und Rumänien. Und es war einfach sehr wichtig, dass die Europäische Union ihre Entscheidungsstrukturen auch an diese neue Situation anpasst, an die Erweiterung von 15 auf 27 Mitgliedstaaten. Und das ist hier durch den Lissabon-Vertrag nun gelungen. Also einerseits macht der Vertrag von Lissabon die Europäische Union demokratischer, dadurch, dass das Europäische Parlament stärkere Mitspracherechte erhält, beispielsweise Mitentscheidungen in Budgetsachen im Hinblick auf alle Ausgaben der Europäischen Union, Mitentscheidungen im Bereich der Agrarpolitik, stärkere Kompetenzen im Bereich Justiz und Inneres, das hat es vorher nicht gegeben. Und da das Europäische Parlament ja direkt von den Bürgern legitimiert ist, ist das zu begrüßen, dass das auch eine stärkere Stellung erhält. Des Weiteren wird die Europäische Union auch deswegen demokratischer, weil es jetzt neue Systeme der partizipativen Demokratie gibt, beispielsweise die Europäische Bürgerinitiative. Das heißt, demnächst können 1 Million Bürger der EU aus verschiedenen Ländern ein europäisches Gesetzgebungsvorhaben anstoßen, wenn sie eben diese Bürgerinitiative auf die Beine stellen. Auch das ist grundsätzlich zu begrüßen aus unserer Sicht. Und eben die effizienten Entscheidungsstrukturen im Europäischen Rat, dass da jetzt das System der doppelten Mehrheit gilt und nicht einzelne Mitgliedstaaten Entscheidungen so leicht blockieren können, was bei 27 Mitgliedstaaten ja dann letztlich ineffizient wird. Ob es nun gelungen ist, die letzten Zweifler auf Europa einzuschwören, gut, das ist schwierig zu sagen. Natürlich gibt es immer noch Kritik an der EU und das ist ja auch berechtigt, konstruktiv Kritik zu üben. Kritik, die konstruktiv ist, bringt Europa ja auch vorwärts. Und ich denke, dass der Vertrag von Lissabon jetzt zeigen wird, ob er in der Lage ist, Resultate zu produzieren, ob er den Bürger, den Menschen in der EU in den Mittelpunkt stellen kann, ob es der EU gelingt, auf die Herausforderungen der heutigen Zeit zu antworten. Und wenn dem so ist, dann werden letztlich auch die Bürger davon überzeugt sein, dass das ein wichtiger Artikel war.
Der Vertrag von Lissabon war ja sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, der gefunden werden konnte. Aus Sicht der Kirchen, wer musste denn mehr überzeugt werden oder wer muss weiterhin mehr von dieser Idee Europa überzeugt werden? Politiker oder das Volk?
Also ich denke, dass weiterhin beide von der EU und von der Bedeutung eines vereinten Europas überzeugt werden müssen. Wir haben ja auch gesehen, dass es durchaus schwierig war, einige Politiker dazu zu bewegen, einen Vertrag, den sie mit ausgehandelt hatten, dann letztlich auch zu unterzeichnen. Und es gibt auch unter Politikern immer noch die Tendenz, dass Erfolge Europas auf die eigene Fahne geschrieben werden, aber das, was nicht funktioniert oder auch Irrtümer, dann Europa angekreidet werden. Und da ist sicherlich auch von der Politik mehr Ehrlichkeit gefragt. Und auf der anderen Seite sind natürlich die europäischen Institutionen weiterhin sehr gut beraten, wenn sie auf den Bürger zugehen und den auch in die Entscheidungsfindung einbinden, wenn sie beispielsweise Konsultationen durchführen, bevor sie neue Gesetzgebungsvorhaben auf den Weg bringen, wenn sie weiterhin auch versuchen, über die Medien, über ihre Arbeit zu kommunizieren. Und ich denke, dass weiterhin es einen Bedarf gibt, dass sowohl die Politiker in den Mitgliedstaaten als auch die Bevölkerung der Europäischen Union über dieses europäische Projekt wirklich informiert wird und weiterhin dafür mobilisiert wird.
Es ist gescheitert, einen Gottesbezug in der Präambel der Verfassung wirklich zu verankern. Das haben die Kirchen europaweit immer wieder bedauert. Gleichzeitig ist aber jetzt mit Artikel 17 des Vertrags sozusagen ein Rechtsgrund für den Dialog zwischen EU-Institutionen und Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften geschaffen worden. Diesen Dialog gibt es bislang ja bereits. Was ist denn das Besondere an diesem Artikel?
Ja, also nochmal ein Wort vielleicht zum Gottesbezug. Es ist schon so, dass wir das nach wie vor bedauern, dass es keinen Gottesbezug und auch keinen Bezug auf das christliche Erbe in der Präambel zum Vertrag von Lissabon gibt. Auf der anderen Seite gibt es immerhin einen Verweis auf das geistig-religiöse Erbe Europas und damit ist natürlich auch ganz und besonders das christliche Erbe gemeint. Was nun diesen Artikel 17 angeht, in der Tat, er stellt eben einen besonderen Dialog zwischen der Europäischen Union und den Kirchen fest, einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog, der die Identität der Kirchen anerkennt und auch den besonderen Beitrag der Kirchen zur europäischen Integration. Zwar hat es schon seit vielen Jahren einen fruchtbaren Dialog gegeben, aber dieser Dialog wird jetzt auf eine neue Basis gestellt. Er wird erstens im Primärrecht der Europäischen Union verankert. Das bedeutet, dass unabhängig vom Goodwill, vom guten Willen Einzelner, dieser Dialog auch mit den europäischen Institutionen geführt werden soll, nach dem Willen des europäischen Gesetzgebers. Und natürlich gibt es auch den Kirchen jetzt etwas an die Hand, um auch auf ihrer Seite noch mehr für den Dialog zu tun als bisher. Es gibt ja jetzt durch den Vertrag von Lissabon neue EU-Institutionen, wie den Präsidenten des Europäischen Rates, der vor kurzem ernannt worden ist, der Belgier Van Rompuy. Dann haben wir auch den neuen Hohen Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik, die Britin Catherine Ashton. Und auch mit diesen neuen Entscheidungsträgern und Gesichtern der Europäischen Union möchten wir gerne in einen Dialog treten. Bisher hat sich der Dialog insbesondere auf die Europäische Kommission, das Parlament und die Mitgliedstaaten, die im Europäischen Rat versammelt sind, konzentriert. Es gibt beispielsweise einmal im Jahr ein Treffen religiöser Führer mit den europäischen Spitzen, mit den Präsidenten von Rat, Parlament und Kommission. Das möchten wir auch gerne beibehalten. Es gibt auch Dialogseminare, wo sich Experten sowohl von Kirchen als auch von der Europäischen Union über ganz konkrete Themen austauschen. Wir hatten im Juni ein Dialogseminar zum Klimawandel. Auch diese Dialogseminare wird es weiterhin geben. Aber wir würden diese Art von Veranstaltung gerne noch weiter ausbauen und auch mit allen Institutionen einen fruchtbaren Dialog führen.
Glauben Sie denn, dass es durch diese institutionelle Verankerung sozusagen des Dialogs auch mehr und wenn nur ideellen Einfluss in den verschiedenen Gremien gibt?
Ja, ich denke schon, dass das nicht spurlos an den europäischen Entscheidungsträgern vorübergeht, wenn sie mit kirchlichen Experten, die auch wirklich was von dem verstehen, was sie sagen, zusammentreffen. Die Kirchen haben ja besonders viel Expertise im Bereich des Sozialen. Wenn ich daran denke, dass sie in Deutschland der zweitgrößte Arbeitgeber nach dem Staat sind und ganz besonders in den sozialen Diensten, auch in den Diensten am Menschen sehr glaubwürdig sind. Kirchen haben sehr viel Erfahrung in der Entwicklungshilfearbeit und sind auch da ein sehr kompetenter Kooperationspartner der Europäischen Union. Und die EU wäre gut beraten und ist gut beraten, dass sie diese Expertise der Kirchen auch für sich fruchtbar macht, dass sie auch zuhört auf das, was die Kirchen zu sagen haben in diesen Bereichen, wo Kirchen eben auch viel Expertise haben. Umgekehrt ist natürlich ein Dialog auch ein gegenseitiges Zuhören, ein Austausch von Argumenten und auch die Kirchen können sicherlich diesen Dialog für sich fruchtbar machen mit der Europäischen Union. Und natürlich unsere besondere Identität, unser spezifischer Beitrag liegt auch gerade darin, dass wir etwas zur Wertebasis der EU beitragen können, auf der Grundlage der katholischen Soziallehre und ihrer Prinzipien, dem Respekt insbesondere der Menschenwürde, die ja jetzt auch in der neuen Grundrechtecharta verankert ist, auch die Prinzipien der Subsidiarität und der Solidarität, die auch aus der katholischen Soziallehre kommen und die auch vom Vertrag von Lissabon anerkannt werden. Und Ich denke, dass da die Kirchen auf die Einhaltung dieser Prinzipien drängen sollten und auch da eine besondere Kompetenz haben, um über diese Prinzipien zu wachen.
Die EU anerkennt mit Artikel 17 auch die unterschiedlichen Staat-Kirchensysteme in den jeweiligen Ländern. Stärkt das denn umgekehrt auch die Kirchen in ihren eigenen, in den jeweiligen Staaten?
Ja, das kann man so sagen. Das bedeutet, dass auch die institutionelle Dimension der Religionsfreiheit, die sich eben auf die Kirche als Körperschaft bezieht, gewährleistet ist. Das begrüßen wir natürlich, dass die EU anerkennt, dass es verschiedene Verhältnisse zwischen Staat und Kirche in den Mitgliedstaaten der EU gibt und dass diese Kooperationsverhältnisse auch nicht durch europäisches Recht beeinträchtigt werden sollen.
Artikel 17 anerkennt, um weiterzugehen, den besonderen Beitrag der Kirchen zur europäischen Integration. Erwächst daraus denn auch ein Anspruch für bestimmte Themen des Dialogs, ethische, soziale Fragen zum Beispiel, um nochmal ein bisschen in die Details des Dialogs zu gehen?
Ja, also die Themen des Dialogs sind sehr vielfältig, aber Sie haben schon wichtige Themen genannt. Natürlich ist die Frage eines sozialen und familienfreundlichen Europas auf der Tagesordnung und auch Thema des Dialogs, die Frage der Nachhaltigkeit, einer nachhaltigen Finanz- und Wirtschaftsordnung, die Frage der Bewahrung der Schöpfung, natürlich auch bioethische Fragen, soweit die Europäische Union kompetent ist, zum Beispiel im Bereich der Forschungspolitik. Da geht es um die Achtung der Menschenwürde, die sich zum Beispiel auch auf den Embryo erstreckt. Wenn ich hier an die Diskussion über die Forschung mit embryonalen Stammzellen denke, da haben die Kirchen natürlich eine klare Position und sagen, auch der Embryo hat die volle Menschenwürde und kann deswegen kein Forschungsobjekt sein. Weiteres Thema ist der interreligiöse Dialog, auch die Frage der Flüchtlinge, die ja immer mehr an Europas Grenzen kommen, dass die eben auch menschenwürdig behandelt werden, auch im Sinne des christlichen Gebots der Gastlichkeit und der Achtung auch der Würde der Schwachen und Verwundbaren. Und das sind alles Themen, die hier in Europa, in der EU aktuell sind und wo wir wirklich die Chance haben als Kirchen, für die, die selbst keine Stimme haben, unsere Stimme zu erheben. Und wir versuchen, diese Chance auch zu nutzen.
All die Themen, die Sie genannt haben, scheinen gleich wichtig. Was ist trotz allem die erste Priorität nach Ansicht der Kommeze jetzt für die Europäische Union? Ist es die Flüchtlingsdebatte? Ist es der Klimawandel?
Ich würde vielleicht gar nicht auf ein konkretes Thema gehen, sondern eher auf ein Prinzip. Natürlich, für uns steht die Menschenwürde und die Achtung der Menschenwürde an vorderster Front. Das wirkt sich auf verschiedene Gebiete aus, wie die Bioethik oder wie auch die Flüchtlingsfrage. Was im Moment ganz besonders aktuell ist, ist die Konferenz in Kopenhagen und die Frage der Bewahrung der Schöpfung, des Klimawandels. Da sind wir der Meinung, dass die Europäische Union besonders ehrgeizig sein sollte und auch Entwicklungsländer unterstützen sollte, damit die sich an die Folgen des Klimawandels anpassen können. Das sind halt Themen, die jetzt im Moment auf der Tagesordnung stehen. Aber grundsätzlich sind die Prinzipien, die uns leiten, insbesondere der Schutz der Menschenwürde und auch die Solidarität mit den Schwächsten, insbesondere mit Flüchtlingen, das sind im Prinzip die Prinzipien, die unsere Arbeit immer weiter begleiten.